Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Mit einem Mann, der seit über 40 Jahren auf der Bühne steht. Er ist ein begnadeter Wortakrobat, mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Er hat weit über 3000 Auftritte absolviert, hat dazu noch 37 Bücher geschrieben, gilt als passionierter Bahnfahrer. Aber jetzt sagt er, es ist Schluss mit lustig, jedenfalls auf der Bühne, und gibt seinen Abschied mit seinem Programm Letzter Aufruf. Herzlich willkommen, Thomas C. Breuer.
Vielen Dank, Frau Heinen.
Herr Breuer, wie können Sie das Ihren Fans antun?
Ja, ich weiß es nicht. Ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt. Und bevor das an mich herangetragen wird und jemand sagt, hast du dir vielleicht schon mal überlegt, mal noch mal was anderes zu machen oder aufzuhören oder dich in den wohlverdienten Ruhestand zu begeben, entscheide ich das lieber für mich. Und ich habe gerade meinen Rentenbescheid durch.
Das freischaffender Künstler ist es ja nicht so einfach.
Nee, ist nicht einfach. Man muss halt einzahlen. Das ist so das ganze Geheimnis. Es gibt ja die Künstlersozialkasse dafür.
Wie lange haben Sie drüber nachgedacht, bevor Sie beschlossen haben, jetzt reicht's?
Das war relativ kurz eigentlich, der Prozess. Und ich habe mal so auf den Kalender geguckt und habe gedacht, ja, ich bin dann, wenn ich aufhöre, in Deutschland. Ich habe das ja gestaffelt. In der Schweiz mache ich noch ein Jahr länger, weil die auch immer länger brauchen. Habe ich gedacht, so, wenn du 66 bist, dann möchtest du nicht mehr in den Zügen der Deutschen Bahn fortwährend sitzen und dich am Ende, obwohl ich mich um Gelassenheit bemühe, von denen striezen lassen. Und es wird immer voller, die Züge. Die Verbindungen werden schlechter, die Autobahnen sind verstopft. Das sind so die äußeren Kriterien. Und dann gibt es halt so künstlerische Dinge, dass es sowas gibt wie eine Generationenablösung. Da kommen junge Leute. Und wir haben damals von unseren Altvorderen auch nicht die Künstler übernommen, sondern wollten eigene haben. Und die junge Generation hat ein Recht auf eigene Künstler.
Und den Hotelbetten werden Sie wahrscheinlich auch nicht nachtrauen,
schätze ich. Nein, nicht wirklich. Also ich bemühe mich eigentlich darum, ein pflegeleichter Künstler zu sein, aber wenn es um Hotels geht, werde ich zickig. Die Betten sind oft zu klein und die Zimmer zu eng. Und wenn man dauernd schlechte Übernachtungen hat, ist das auch nicht gut für die künstlerische Ausprägung.
Schlecht schlafen oder gar nicht schlafen hilft nicht unbedingt. Ja. Ne? Wir wollen ja immer, dass unsere Hörer auch den Mensch hinter dem bekannten Namen etwas besser kennenlernen. Ich habe mal ein paar Satzanfänge gebildet und würde Sie bitten, die zu ergänzen. Okay?
Oh ja.
Es fängt ganz einfach an. Das C in meinem Namen steht für?
Sage ich nicht, verrate ich nicht, aber es ist also es ist ein Spitzname aus meiner Kindheit und Thomas Breuer, das ist nun wirklich kein ungeläufiger Name. Also Breuer stehen im Rheinland die ganzen Telefonbücher voll mit und das C ist einfach die für die künstlerische Existenz einfach wichtig.
Ich kann mich aufregen über
die Deutsche Bahn. Ich bemühe mich aber um Gelassenheit, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Ignoranz, Idiotentum über die Politik, also immer mehr in letzter Zeit, weil es wird immer schrecklicher.
Die schlimmste Bahnfahrt meines Lebens?
War mal von St. Gallen nach Heidelberg, wo ich 2,5 Tage gebraucht habe.
Wieso das denn?
Orkan, Wind, Bäume auf den Gleisen, Einstellung des Zugverkehrs und so weiter.
Rheinland-Pfalz ist für mich?
Eigentlich die Heimat. Ich bin hier groß geworden, also nicht von Geburt, aber dann ab dem 1,5. Lebensjahr in Bad Ems. Bin in Koblenz gewohnt, meinen Zivildienst in Koblenz gemacht, was ich toll fand, weil das war damals die größte Garnisonsstadt Europas. Und da Zivildienst zu machen, das hat was. Und in Trier vor allem. Und in Trier hat es auch mit dem Kabarett angefangen und in Trier wird es ja auch aufhören.
Drei Eigenschaften, die mich ganz besonders charakterisieren, sind?
Keine Ahnung. Es gibt doch eine ganze Palette von Eigenschaften. Aber leider gehört die Ungeduld dazu. Und ich denke doch, dass ich in meinem Beruf sowas wie eine Haltung entwickelt habe. Und das ist ziemlich wichtig. Und Neugier.
Ich bewundere Menschen, die
die solche und ähnliche Tugenden ausleben und auch vertreten.
Musik ist für mich
das A und O.
Wenn ich einem Kind einen guten Ratschlag fürs Leben mit auf den Weg geben dürfte, wäre es der folgende.
Lass es dich nicht an der Nase herumführen und stehe zu dir selbst.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Der Countdown für unsere SWR1 Hitparade läuft. Sie können darüber abstimmen, welche Hits unter den Top 1000 sind. Und ab dem 25. September sind wir dann mit unserem gläsernen Studio in der Eifel in Main. Und es ist mir eine ganz besondere Freude, in Leute den Kabarettisten Thomas C. Breuer zu Gast zu haben. Der kennt sich nämlich hervorragend in der Eifel aus. Herr Breuer, in Main sind Sie sicherlich auch schon aufgetreten, oder? oder?
Ja, da habe ich denkwürdige Erinnerungen.
Nämlich?
Das darf man eigentlich gar nicht so laut sagen, aber ich weiß, das war zu Zeiten der Wende und es war eine Veranstaltung von einer politischen Partei. Und ein Bundestagsabgeordneter war da und der war kurz zuvor in Prag gewesen und hat eine ganze Tasche mit Zigaretten mitgebracht. Und die ganzen Parteigranten von Mayen hatten Bestellungen bei ihm aufgegeben.
Und die saßen dann alle da und haben geraucht,
genau,
oder so.
Ja, damals ging das noch.
Während der Aufführung?
Nein, während der Aufführung nicht.
Aber danach?
Ja.
Okay. Aber es waren dann immerhin mehr Besucher als in Röttgen. Da sind sie, wie ich gelesen habe, nur vor 3 Leuten mal aufgetreten.
Genau.
Wie kam das?
Schneesturm.
Schneesturm.
Ja.
Da kam nicht mehr durch.
Ja. Mayen fällt mir noch was ein. Da waren wir mal auch mit dem SWR im Lokschuppen zur Eröffnung des Kultursommers. Und da waren in einer riesengroßen Halle etwa 60 Leute, weil die Stadt Mayen die gloriose Idee gehabt hat, gleichzeitig in allen Winkeln der Stadt auf allen möglichen Bühnen freie Open-Air-Konzerte zu veranstalten. Es war strahlendes Wetter und niemand wollte in diesen Lokschuppen kommen.
Und Sie saßen da?
Ich stand da, ja.
Sind aber tapfer aufgetreten?
Natürlich. Auch in Röttgen bin ich aufgetreten, weil ich gedacht habe, wenn die Leute sich schon die Mühe machen, durch so ein Wetter zu kommen, dann kriegen sie auch was.
Das ist dann richtig interaktives Kabarett, wenn man nur zu viert im Saal
so,
ist.
So, ja.
Sie haben ein sehr schönes Büchlein über die Eifel geschrieben. Brücke zwischen Jucken und Zweifelscheid heißt es. Eigensinnige Erkundung in der Eifel. Wie sind Sie dazu gekommen, ein Buch über die Eifel zu schreiben?
Weil ich da gerne bin und ich
aber
schon,
gelebt haben Sie da noch nie, ne?
Nee, aber in Trier. Und bin von da aus mit meinem Freund Klaus Jensen immer in die Eifel gefahren. Also wir haben das beide geliebt, sind da spazieren gegangen. Und später, als ich von Trier weg war, bin ich so seit 10 Jahren mit meiner Frau in der Eifel zum Wandern. Und zwar in der Südwesteifel, im Naturpark in der Nähe von Vianden, aber auf der deutschen Seite. Mhm. Und ich finde die Landschaft einfach glorios. Ich meine, ich wohne im Schwarzwald und ich ziehe die Eifel jede Sekunde dem Schwarzwald vor.
Was ist schöner in der Eifel als im Schwarzwald?
Mischwald. Eine gewisse Melancholie der Landschaft, was ich sehr mag. Und es ist auch abgeschiedener. Und es ist auch noch nicht so touristisch durchgetaktet wie der Schwarzwald.
Und es gibt mehr Krimis als im Schwarzwald wahrscheinlich.
Ja, das gibt's wohl. Also da habe ich auch schon meine Witze drüber gemacht, dass es in manchen Orten mehr Ermordete als Einwohner gibt.
Was glauben Sie, woran liegt es, dass die Eifel so ein Eldorado des Krimis geworden ist?
Es muss nur einer anfangen. Und wenn der erfolgreich ist, kommen die Nachahmer sowieso sofort. Also da muss man sich keine Gedanken machen.
Also, dass Sie da gerne wandern, haben Sie ja schon erzählt. Haben Sie eine Lieblingswanderstrecke in der Eifel?
Also, wir fahren dann rüber oft ins Müllerntal nach Luxemburg. Das ist grandios. Dann das rund ums Fahrschweiler Plateau. Es ist eine ungefähr 22 Kilometer Wanderung. Im Moment kann ich es nicht machen wegen meines Knies, aber das kommt dann schon irgendwann wieder. Aber das ist, da muss man nicht in den Südwesten der USA fahren, um Canyons zu sehen. Das ist richtig klasse.
Und auch eine Lieblingsbahnstrecke für die Zeit, wo Sie mit dem Knie noch unpässlich sind?
Ja, also wenn man mit dem Zug von Trier nach Köln fährt über Gerolstein und das ist einfach eine großartige Strecke.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Ich hatte es vorher ja schon gesagt, Sie kennen sich super in der Eifel aus, sind aber auch ein echter Musikkenner. Ich sage Ihnen jetzt mal, welches die 3 Gewinnertitel der letztjährigen Hitparade waren. Und Sie sagen mir, welches Ihr persönlicher Favorit von den 3 wäre, okay? Mhm. Also auf Platz 1 ist gelandet, wie schon in den Vorjahren, Queen mit Bohemian Rhapsody. Auf Platz 2 Led Zeppelin mit Stairway to Heaven und 3 Disturbed mit The Sound of Silence. Also welches wäre Ihre persönliche Nummer 1?
Also ich würde zu Led Zeppelin tendieren. Es gibt übrigens eine Coverband, die heißt Hairway to Steven. Das
auch
fand ich sehr schön.
Und wieso hören Sie zu Led Zeppelin
tendieren? Das ist die ursprünglichste Musik von den 3 angebotenen Titeln. Also ich finde Bohemian Rhapsody ist natürlich grandios gemacht, aber es ist für meinen Geschmack zu überproduziert und ich neige zu den etwas einfacheren Klängen. Also das Genre, was mir immer vorschwebt, es nennt sich Amerikaner-Music. Das ist so ein bisschen Country, Bluegrass, kann alles Mögliche sein, Cajun. Und da hängt mein Herz dran.
Diese Country-Music, das hat ja ein bisschen den Blues abgelöst. Vorher waren Sie ja jemand, der sehr auf Blues stand.
Ja,
wie kam das?
Einfach so, es gibt Künstler, die einem die Tür aufmachen oder das Fenster auf und das Herz erobern und zack, ist man da. Ich habe aber eine schöne Geschichte dazu. Ich habe ja für eine Bluesagentur gearbeitet und der hat dann auch irgendwann aufgehört und ist auch zu Country gegangen, ohne Ablösesumme. Und der hat erzählt, dass Veranstalter früher bei Blueskonzerten immer gesagt haben, was hast du mir denn da wieder für einen geschickt? Der hat sich ja benommen, das war ja furchtbar. Und dann hat er Country-Leute hingeschickt und gesagt, der ist aber nett, der kann wiederkommen.
Also war einfacher mit Country-Sängern umzugehen.
Ja, unbedingt.
Sie haben ja sogar das Blues-Festival im Landstein früher moderiert. Ja. Wie kam das, dass Sie irgendwann genug vom Blues bekommen
haben? Das ist eine Musikrichtung, die doch auch gelegentlich an ihre Grenzen kommt. Und da bedarf es schon Leute, die gewillt sind, diese Grenzen ein bisschen aufzumachen, also mit anderen Stilrichtungen sich zu verbinden. Aber dieses Geschrubbe, sage ich mal, kann mir persönlich eher auch schnell auf die Nerven gehen. Und mein Herz war dann auch immer Country Blues, gibt's ja auch. Und ich fand in Lahnstein immer den, für mich persönlich, jetzt mein Geschmack, der letzte Act war für mich immer der uninteressanteste und der zweite der interessanteste. Und da waren manche Trouvaillen oder richtige Perlen auch dabei. Also die müssen ja natürlich, wenn sie so ein Festival organisieren, auch sehen, dass sie ein breites Spektrum machen, das möglichst viele Leute in diese Halle nach Lahnstein lockt. Und das ist ihnen immer gelungen. Und was einem jetzt persönlich gefällt, das ist davon unbenommen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass Sie sich gut in der Eifel auskennen, in Rheinland-Pfalz insgesamt aber auch. Sie haben viele Jahre hier gelebt, auch wenn Sie inzwischen in Baden-Württemberg leben, in Rottweil. Wollen Sie, dass Ihr Programm bissiger wird oder warum sind Sie nach Rottweil gezogen?
Also es sind natürlich persönliche Gründe, die Liebe und dachte
ich. Ein blöder Witz gebe ich jetzt mal zu mit dem Rottweil, aber der Ball liegt einfach so dicht vom Tor, muss man sagen.
Ich habe es auch schon selber verwendet. Also
ja, sehen Sie, also es bietet... Das bietet sich förmlich an.
Ja, aber
genau. Aber der Hund kommt da auch her, ne?
Der gleichnamige. Ein Metzgerhund, der dazu gezüchtet wurde, um Kuhherden zusammenzuhalten. Also von daher habe ich immer gedacht, das sei kein günstiger Wohnort, wenn man viel reisen muss. Und dann kam aber vermehrt doch die Auftritte in der Schweiz dazu. Und von Rottweil nach Zürich sind es 1,5 Stunden mit dem Zug. Also besser kann man es nicht treffen. Und ich bin der Liebe halber dahin gezogen. Das hätte auch schlimmer kommen können. Es hätte auch Balingen sein können oder Tuttlingen. Also Rottweil ist gut.
Aber trotzdem haben Sie noch ein inniges Verhältnis zu Rheinland-Pfalz. Das hat sich auch in Ihrem Buch Rheinland Falls niedergeschlagen. Mhm. Was macht Rheinland-Pfalz für Sie so besonders?
Naja, also es ist sowas wie Heimat. Es gibt kaum eine schönere Bahnstrecke als zwischen Koblenz und Trier. Und die zweitschönste ist die dann ab Bingen bis Koblenz. Und allein daher zu fahren, ich bin da hunderte von Malen gefahren, nach Köln, früher auch oft. Da geht mir einfach das Herz auf. Also wenn ich nach Trier reinkomme, von der Bitburger runter oder auch vom Hunsrück, die Autobahn und dann das Moseltal liegt da. Das ist eine Landschaft, die mich sehr anzieht.
Das ist auch wirklich traumhaft. Mhm. Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, dass das Land von seinen Politikern gewisse Eigenschaften, gewisse Qualitäten verlangt, wie anders die Basisarbeit für einen rheinland-pfälzischen Politiker aussieht als in anderen Bundesländern. Das haben Sie auf einer Lesung mal so beschrieben.
Um sich ein Bild von der Stimmung an der Basis zu machen, bereist der Kandidat heute den Wahlkreis 345, die Süßliche Weinstraße. Das Programm sieht im Einzelnen vor. 13 Uhr Ankunft in Landau, Anstich des Denkmals des stadtbekannten Trinkers. Konzert der wiederbelebten Band Landau Spagat, im Sauerstoffzelt der Winzergenossenschaft. 14 Uhr zweites Sektfrühstück mit den örtlichen Ozonlöchern in Gleisweiler. 15 Uhr Besuch der Abfüllanlage in Klingenmünster. 16 Uhr Happy Hour mit Umweltministerin Konrad in St. Martin. Alle Cocktails zum halben Preis. 16.30 Uhr Weinprobe Kirrweiler, 17.30 Uhr Weinprobe Rot unter Riedburg, 18.30 Uhr Weinprobe Heinfeld, 19.30 Uhr Weinprobe Waldsheim, 20.30 Uhr Weinprobe Edesheim, 21.30 Uhr Weinprobe Maikammer, 22.30 Uhr Ausnüchterungszelle Neustadt.
Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Und es kommt noch besser. In Trier, wo Sie auch mal gelebt haben, kam sogar mal der Sekt aus der Wasserleitung. Das ist kein Witz. Wie kam das?
Darf man den Namen nennen, Werner Massar? Im Leitungssystem gab es da irgendwie Überdruckkapazitäten und es ging ungefähr eine halbe Stunde in der Altstadt da. Und die waren direkt uns gegenüber. Wir haben damals eine Wohngemeinschaft gewohnt und haben es aber zu spät mitgekriegt. Aber
ich wollte gerade fragen, wie viel Putzeimer Sie aufgestellt haben, um das aufzufangen.
Ja, also der wird ja dann auch schnell mal schal und warm. Also von daher.
Aber Sie kannten sich insgesamt auch gut mit Flaschen aus. Das war nämlich eines Ihrer frühesten Jobs als Kind, Flaschen sortieren im elterlichen Keller in Bad Ems. Wieso waren da so viele Flaschen zu sortieren?
Gastronomischer Betrieb, also Restaurant, Café, Hotel. Und ich war dann ab einem bestimmten Alter dafür zuständig, das Getränkebuffet aufzufüllen, das Leergut nach unten zu transportieren, dann zu sortieren, Büchsen zu zerkleinern, was extrem unangenehm war, vor allem im Sommer, wenn man so die großen Konservenmilchdosen, die dann schon mal zwei Tage, ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, aber das war keine sehr lustige Zeit. Und ich habe gestern mit meiner Frau darüber gesprochen, so dass viele Leute ja so ihrer Kindheit nachweinen. Ich weine der keine Sekunde nach. Habe ich noch nie getan und werde ich auch nicht.
Also eine Karriere in der Gastronomie wäre für Sie danach nicht mehr in Frage gekommen?
Nicht wirklich, nein. Ich bin schreiend davon gelaufen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Bob Marley war der erste Raster, den unser Gast in SWR 1, Leute, Thomas C. Breuer gesehen hat. 1967 war das, Herr Breuer, da waren Sie 14. Und Sie haben ihn nicht im Fernsehen gesehen, sondern live in Koblenz. Was machte Bob Marley damals in Koblenz?
Ich muss Ihnen leider sagen, das ist eine rein erfundene Geschichte.
Nein, doch. Ich habe das geglaubt.
Ich liebe das, wenn man das so mixt, dass man so schreibt, dass es tatsächlich der Fall sein könnte. Was stimmt war, dass mein Vater im Vorstand von TuS Neuendorf war und ich ab und zu Freundschafts- oder Ligaspielen mitkommen durfte und da habe ich mir die Geschichte halt ausgedacht. Es tut mir leid.
Schade. Ja. Ich hätte jetzt gerne die Geschichte gehört, wie Bob Marley beim Fußballspiel damals der TuS dabei war.
Aber es spricht ja eigentlich für die Geschichte.
Ja. Es spricht für die Geschichte. Sie kam absolut glaubhaft drüber, dass der Kontakt zu Ihrem Vater dann sehr schlecht war. Mhm. Ist das auch erfunden
Nein,
oder stimmt
das?
Das war Ihr leiblicher Vater.
Ja,
ne?
Leiblicher Vater.
Der Gastronomiebetrieb war betrieben Mutter und der Stiefvater
alle,
zusammen.
Alle in der Familie. Großeltern haben angefangen, Onkel, Tanten, Verwandte, alle waren in der Gastronomie. Vom Grand Hotel bis runter zur Klitsche.
Und wieso war der Kontakt zu ihm dann so schlecht?
Warum war der Kontakt so schlecht? Weil er sich nicht gekümmert hat, weil ihm das egal war. Und wenn man da hingefahren ist nach Koblenz, um ihn zu besuchen, dann hat er auch keine Zeit und das hat sich dann irgendwann versendet.
Und Sie sind ja selbst später nach Koblenz gezogen mit Ihrer Bad Emser Clique, dann nach der Schule. Und Sie schreiben so schön über die Zeit in Koblenz damals, ich absolvierte 1973 mein Hippie-Praktikum. Mhm. Was bitte soll das heißen? Wie sah das Hippie-Praktikum aus?
Das heißt, dass ich anderthalb Jahre keiner geregelten Beschäftigung nachging, bis auf 3 Monate bei der DBK im Keller Post sortieren. Aber ansonsten, ich mir gesagt habe, ich habe jetzt meine halbe Kindheit durchgearbeitet, das reicht mir jetzt mal. Und ich habe die Schule abgebrochen und habe wirklich anderthalb Jahre, damals hat man es gegammelt gesagt. Und ich hatte Verwandte, die mich da finanziell unterstützt haben und ich habe gedacht, das brauchst du jetzt mal.
Aber in der Zeit in Koblenz haben Sie ja auch noch für einen Konzertveranstalter gearbeitet und haben Bluesmusiker für den betreut. Mhm. Was heißt betreut? Was mussten Sie da alles machen?
Also betreutes Musizieren quasi. Wenn die in Koblenz gespielt haben, das waren oft Konzerte auch in der Rhein-Mosel-Halle und in irgendwelchen obskuren Clubs, die dann halt von A nach B bringen, was oft nicht einfach war. Weil man muss sich vorstellen, das waren oft Musiker, die hier bekannt waren, in Amerika hat kein Hahn nach denen gekräht. Es waren Leute dabei, die haben in Swimmingpool-Fabriken gearbeitet in den USA oder bei Ford in Flint in Michigan. Und dann kommen die hierher und sind auf einmal die Könige. Und das muss man auch mal verkraften. Mhm. Und da musste man doch ziemlich genau ein Auge drauf haben. Das war wie ein Haufen, wie ein Kindergarten, den man da manchmal zusammenhalten musste.
Dass die nüchtern zum Auftritt kamen?
Ja,
oder halbwegs
zumindest
nüchtern
so, halbwegs.
Oder überhaupt kam.
Ja, das auch das.
Wobei Sie ja selber auch in einer sehr bunten und nicht immer unalkoholisierten und einfachen Gemeinschaft lebten. 40 Leute in einem Haus. Aha. Was waren das für Leute, die außer Ihnen da lebten?
Also es waren vorwiegend Studenten von der, damals hieß die, glaube ich, Erziehungswissenschaftliche Hochschule, EWH, weiß nicht, wie sie jetzt heißt. Und dann noch so ein paar Hippies wie wir.
Da ging wahrscheinlich die Post auch ab.
Ja.
Zitat von Ihnen: Wir hatten alle Hände voll zu tun, um unserem schlechten Ruf gerecht zu werden. Im Klartext, was haben Sie alles gemacht, um als junge Wilde in Koblenz bekannt zu werden?
Ja, damals ist man ja schon mit langen Haaren aufgefallen. Also das war ja damals ein Statement, das ist ja nichts mehr. Dann haben wir in der Öffentlichkeit musiziert und uns verhaltensauffällig benommen.
Was heißt das?
Ja, das ging damals auch viel schneller als früher. Heute kann man ja nicht mehr provozieren. Aber wir haben zum Beispiel eine Musikorganisation, ist zu hoch gegriffen, aber so ein Zusammenschluss von Musikern gehabt, die hießen Folk und Chanson Koblenz. Und die Abkürzung war FUCK. Das stand dann immer brav in der Rheinzeitung. Es gab wieder ein FUCK-Konzert.
Ja,
genau. Da hat sich kein Mensch was gedacht früher dabei. Also die kannten das Wort gar nicht und so. Also die Zeiten waren einerseits sehr naiv und unbedarft und andererseits aber auch sehr viel entspannter als heutzutage.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben damals in Koblenz natürlich auch Musik gemacht, das sollte man nicht vergessen. Bluesmusik, wie könnte es anders sein? In wechselnden Bands, die auf den Namen wie Blue Collar Blues Ramblers oder Quetschwalz Ramblers hörten. Sie selbst spielten Mundharmonika und sagten, der Firma Hohner habe ich eine Menge zu verdanken, nur kein erfülltes Liebesleben. Den Zusammenhang müssen Sie mir mal erklären.
Naja, das ist ja jetzt kein besonders erotisches Instrument, die Mundharmonika, um das einfach so auszudrücken.
Es gibt Können Frauen, schlimmer kommen, oder?
Ja, aber Frauen stehen, glaube ich, eher auf Gitarristen. Also Pianisten haben ein größeres Problem noch. Oder Keyboarder.
Pianisten?
Ja, ja.
Also ich fand Männer, die Klavier spielen könnten, immer toll.
Ja, Udo Jürgens zum Beispiel hat ja auch Klavier gespielt.
Ja, auch andere. Also
aber in einer Band sind es meistens die Gitarristen und die Sänger, die im Fokus stehen. Mhm. Aber wenn der Sänger dann Mundharmonika spielt, was ja auch kein hygienisch einwandfreies Instrument ist, dann ist alle Herrlichkeit schnell dahin.
Also hat nicht so geklappt, aber Sie haben nicht überlegt, das Instrument zu wechseln.
Nein,
deshalb.
Dazu fehlte auch die Begabung.
Konnten Sie denn, wenn Sie mit der Mundharmonika schon nicht Frauen imponieren konnten, zumindest einigermaßen von der Musik damals leben?
Nein, gar nicht. Das war eher so auf freiwilligen Basis. So.
Aber Ihr Plan war schon, als Musiker bekannt zu werden?
Ich glaube, Pläne gab es in der Zeit noch nicht so. Also es gab eine Band, die waren dann mal relativ erfolgreich, auch durch das Engagement dieses Hauses hier. Die hießen Schwan und mit denen waren wir natürlich herzlich verfeindet, weil wir dachten, wir seien viel besser und es sei völlig ungerecht, dass sie, aber die haben geübt im Gegensatz zu uns.
Okay. Das ist eine gute Grundlage auf jeden Fall. Sie haben ja dann in der zweiten Hälfte der 70er Jahre in Trier eine Buchhändlerlehre gemacht, wurden also bürgerlicher, sage ich jetzt mal. Mhm. Dazu aber weiterhin Musik gemacht. Wie kam es, dass Sie in Trier schließlich Ihr erstes Buch geschrieben haben?
Das habe ich ein bisschen, heute sagt man, gefaked. Also es gab ein Duo, ein Folkduo, Tommy und Tomaske, und hinter Tommy verbarg sich Tommy Bayer. Und in diese Buchhandlung kam immer ein Kleinverleger von der Edition Träf, der da Bücher hingebracht hat. Und irgendwann habe ich den angesprochen und habe gesagt, ob er sich vorstellen könnte, mit Tommy Bayer und mir ein Buch zu machen. Er sagte, ja, das sei recht interessant. Und dann habe ich das vernommen. Dann habe ich einen Tommy Bayer gefragt, ob er mit mir ein Buch machen möchte. So kam das.
Und so kamen Sie zu Ihrem ersten Buch?
Ja, und es folgten noch ein weiteres mit ihm zusammen. Und er hat mich dann mit auf Tournee genommen. Und so seine Singer-Songwriter-Karriere, die währte so bis Ende der 80er Jahre. Und ich habe mich aber vorher schon auf eigene Füße gestellt, weil ich gedacht habe, wenn ich dauernd von dem abhängig bin, das schadet der Freundschaft und gehe dann lieber mal meinen eigenen Weg.
Wie kam es, dass Sie auf Kabarettbühnen kamen?
Weil ich immer schon satirische Texte geschrieben habe. Ich habe in den 70er Jahren schon für die Pardon gearbeitet gelegentlich und so die Karriere ist die übliche. Man fängt mit der Schülerzeitung an und schreibt gute Aufsätze oder bemüht sich drum. Ich glaube, Ich hatte immer einen ironischen Blickwinkel auf das Leben, auch aus strategischen und Überlebensgründen. Und das hat mich auch oft gerettet, der Humor, also auch mir selbst gegenüber.
Aber Musik machen Sie heute auch noch?
Ja, aber doch sehr dosiert.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Über eines sollten wir auf jeden Fall sprechen, Herr Breuer, über Ihre Leidenschaft fürs Bahnfahren oder das Bahnfahren schlechthin. Sie haben ja schon mehrere Bücher darüber geschrieben, zuletzt das Buch Bahnfahrring. War das von Anfang an auch sowas wie eine Leidenschaft bei Ihnen oder war das am Anfang nur Notwendigkeit, von A nach B zu kommen und hat sich dann zur Leidenschaft entwickelt?
Ja, so würde ich es eher. Also, das hat
aus
sich
der Notwendigkeit ist eine Leidenschaft entstanden. Sie sagen ja, die Bahn hat mich zu einem besseren Menschen gemacht. Inwiefern?
Ja, sie erzieht einen dann doch zur Demut und zur Geduld. Und
das ist aber schön ausgedrückt.
Und das gelingt nicht immer, aber es gelingt immer besser. Aber man ist ja auch der Herr seiner eigenen Entscheidungen. Das heißt, wenn man die Fahrt so anlegt, dass man nicht in Kalamitäten kommt oder voraussichtlich nicht in Kalamitäten kommt, dann ist schon mal viel gewonnen. Aber wenn man sich dauernd so Anschlusszeiten von 10 Minuten überlegt, dann denke ich, mir persönlich ist das zu riskant und ich habe da auch keine Lust zu.
Sie sagen ja auch, die Bahn tut auch Ihrem Körper gut. Sie verfolgt nämlich einen ganzheitlichen Ansatz.
Ja.
Wie sieht der denn aus?
Naja, die Reihenfolge wird geändert der Waggons und das wird dann auch nicht durchgesagt oder eine Minute vorher und dann steht man bei F und muss dann mit dem ganzen Gepäck innerhalb kürzester Zeit nach A nach vorne rasen.
Rennen. Ja, spart das Fitnessstudio.
Workout,
ne?
Ja.
Angeblich haben ja nur 5% aller Nahverkehrszüge und 20% aller Fernverbindungen Verspätung. Ich frage mich ehrlich gesagt immer, warum ich genau in diesen 5 bzw. 20% der Züge sitze.
Ja,
geht Ihnen das auch so als Vielfahrer?
Durchaus, ja.
Sie haben mal Statistiken über Ihre Verspätungen pro Jahr geführt. Wie hoch war Ihr Rekord?
Also, nee, das weiß ich nicht mehr, aber das ist gigantisch und es ist ja nicht besser geworden. Also selbst die Schweizer fangen jetzt schon an, so auf einem ähnlichen Level oder zumindest darauf zuzusteuern. Es liegt aber daran, dass sie einen Manager haben, der 10 Jahre bei der Deutschen Bahn gearbeitet hat.
Also okay.
Vielleicht hat er das da einfach mitgebracht.
Hat gelernt und das in die Schweiz exportiert. Schön sind ja auch immer die Begründungen der Bahn, weshalb es zu Verspätungen kommt. Was war Ihre originellste Begründungsverspätung? Verspätungsbegründung?
Vergründungsbespätung ist noch besser. Hm? Ja. Also einmal in Singen, wie der Zugchef sagte, wir können im Moment nicht weiterfahren, wir warten auf den Gegenzug, da sitzt unser Lokführer drin.
Auch schön.
Ja.
Fällt einem nichts mehr dazu ein.
Nein, aber es gibt schon skurrile. Also neulich, es ist keine 3 Wochen her, kam eine durch und hier eine private Durchsage, liebe Sarah, der Weg ist das Ziel.
Schön.
Ja, fand ich auch. Philosophische Komponente.
Ja, dann haben wir ein paar hundert Zugästen drüber nachgedacht. A, wer ist Sarah?
Ja,
und B, was will er uns sagen?
Da waren auch sicher viele Sarahs im Zug.
Sie sind ja nicht nur mit der Bahn durch Deutschland gefahren, sondern durch alle möglichen europäischen und außereuropäischen Länder außerhalb Europas. Wo fahren Sie am liebsten Bahn?
In den USA, wobei man sagen muss, wenn man die Deutsche Bahn lieben lernen will, sollte man ein bisschen mit der amerikanischen vorher herumfahren und dann findet man die Deutsche Bahn auf einmal rasend toll.
Was also, ist so schlimm an der amerikanischen?
Ja, die sind rührend altmodisch. Das Problem bei denen ist, dass da keine Gelder reinfließen, weil die Politik denkt, das braucht man nicht. Sie sollten aber mal umdenken, weil wenn man sich den Verkehr in Los Angeles zum Beispiel anguckt oder in anderen großen Städten, die stehen vor dem Kollaps. Das kann man gar nicht anders sagen. Und die fahren Pi mal Daumen. Sie haben rührend mittelalterliche Abfertigungsrituale und es dauert alles langsam und dann stehen sie rum und dann müssen sie auf Güterzüge warten, denn die Strecken gehören ihnen nicht, sondern den Gütergesellschaften und die sind natürlich daran interessiert, dass die Züge ihrer eigenen Gesellschaft schnell von A nach B kommen. Also man guckt dazu und denkt, es geht aber auch so nicht weiter.
Und innerhalb Europas, wo ist Bahnfahren da am schrecklichsten?
Also ich war noch nicht in England und wie man so hört, soll es da recht furchtbar sein. Ich bin jetzt quer durch den Balkan gereist, das war immer pünktlich. Ich finde, Deutschland ist schon eine Herausforderung für den Bahnfahrer. Das liegt aber auch daran, dass wir das größte Streckennetz in Deutschland haben mit, glaube ich, 61.000 Kilometern. Und da was zu koordinieren, zu verzahnen, das ist sehr viel schwieriger als in meinetwegen Serbien, wo einmal am Tag ein Zug nach Kroatien fährt.
Aber in Japan klappt es ja auch.
Ja, in Japan klappt es auch. Also da ist es aber auch zum Teil brutal, dass die Lokführer bestraft werden, wenn sie auch nur eine Minute Verspätung haben. Also da wird ein hartes Regiment geführt.
SWR1 Leute mit Thomas Zebreuer.
SWR1 Rheinland-Pfalz Leute.
Nach über 40 Jahren auf der Bühne haben Sie gesagt, Herr Breuer, mir reicht, ich höre jetzt auf. Aber einige Auftritte wird es doch noch geben, oder?
Als Kabarettist nur in der Schweiz. Also ich mache dann Lesungen vielleicht, mache auch gerne mit Musikerkollegen.
Ja, aber dieses Jahr gibt es doch noch ein paar Auftritte.
Dieses Jahr bis Ende Dezember. Der 16. Dezember ist in Deutschland der Stichtag. Dann höre ich auf.
Wo in?
In Trier. Aber wo alles angefangen hat, allerdings in einem anderen Etablissement.
Guter Schlusspunkt. In der Schweiz geht es noch ein Jahr länger
weiter.
Ein Jahr länger.
Und es gibt jetzt noch was Besonderes. Ich habe mir erlaubt, ein Buch über die afroamerikanischen Wurzeln der schwäbisch-alemannischen Fasnacht zu schreiben. Fasnet, wie man da unten richtigerweise sagt. Und da mache ich Hauslesungen in Rottweil und Umgebung. Also dann kann ich mir auch mal angucken, wie die Leute so wohnen. Und die laden dann Freunde und Bekannte ein oder auch Feinde, je nachdem. Und ich mache da eine Stunde Lesung aus diesem Buch.
Tolle Idee,
ja,
finde ich.
Ja, fand ich auch. Also es hat was.
Und zusätzlich werden Sie noch ein Jahr länger in der Schweiz unterwegs sein.
Ja.
Sie sind ja vermutlich ohnehin der einzige Deutsche, bei dem die Schweizer traurig sind, wenn er das Land wieder verlässt.
Es gibt ein paar Kollegen, die auch in der Schweiz unterwegs sind. Man muss sich halt mit dem Land beschäftigen. Das habe ich jahrelang schon deshalb gemacht, weil ich bei einer Radiosendung dabei war, einmal im Monat, einen Monatsrückblick, und da musste man auch alle 7 Bundesräte kennen und wissen, was gerade in der Schweiz das Thema ist.
Aber ganz hinzuziehen, das haben Sie nie ernsthaft erwogen?
Nee, wenn man was mag, tut ein bisschen Abstand auch gut, weil wenn man dem zu nah auf die Pelle rückt, kann man es auch entzaubern.
Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hatte noch einen ganz eigenen Vorschlag, was ihren zukünftigen Wohnort betreffen könnte. Ich spiele jetzt mal ein paar Sätze aus einer Rede ein, die sie zu ihrem 40. Bühnenjubiläum gesprochen hat.
Es fällt auf, dass er immer dahin gezogen ist, wo bislang die CDU ungefährdet zu dominieren schien. Und wie von Geisterhand kippte das dann von einem auf den anderen Tag. Erst Rheinland-Pfalz, dann Baden-Württemberg, wenn er jetzt noch nach Bayern ziehen könnte.
Herr Breuer, tun Sie der Ministerpräsidentin einen Gefallen?
Nein, nach Bayern, das bringe ich nicht übers Herz. Ich war jetzt gerade wieder 2 Tage da, das ist dann auch gut.
Also dann kommen Sie doch lieber wieder zu uns nach Rheinland-Pfalz,
ja,
oder?
Ja, sowieso. Also ich habe ja auch viele Freunde hier und von daher ist das kein Thema.
Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn Sie vorbeikommen. Ich habe noch ein Geschenk für Sie als Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ich greife mal hier in diese schöne gelbe Tasche. Nachdem Sie Eifel-Fan sind, dachte ich, ich schenke Ihnen handgemachte Musik aus der Eifel. 2 CDs, Eifelgefühl 1 und 2. Da ist natürlich Wolfgang Niedecken mit dabei,
super.
Brings und andere. Mhm. Viel Spaß beim Hören und vielleicht schauen Sie ja mal in Mainz vorbei. Mit dem Zug, wenn wir im Gläsernstudio sind.
Bedanke ich mich. Tschüss.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.